Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In der alltäglichen Arbeit weiterbringen kann, bei den Sachen, die wir zu bewältigen haben. Wir gehen jetzt mal weg von dem, was es schon gibt und was uns nützlich erscheint und überlegen uns, was tatsächlich irgendwann mal in ferner Zukunft aus unserer Branche und aus uns selber möglicherweise werden wird. Das erzählen uns Professor Heiko Hartmann und Professor Ernst-Peter Bisalski von der HTWK hier in Leipzig. Ein wunderbares Institut, das nicht nur ausbildet, was so an richtig gut brauchbarem Nachwuchs in die Verlage strömt, und tatsächlich die Leute werden auch gerne angestellt in den Verlagen. Und ja, es macht immer wieder Spaß, auch die Forschungsergebnisse zu lesen, die aus dem Institut kommen. Ja, damit lange Rede, kurzer Sinn. Wie wird es in Zukunft aussehen? Die Herren Professores haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, wir machen uns natürlich auch Gedanken über die Zukunft der Verlage, die Situation der Verlage im Jahre 2050. Denn unsere Studierenden werden 2050 in den Verlagen arbeiten und sie gestalten.
Um zu verstehen, wie die Branche im Jahr 2050 aussehen wird, wollen wir einige Entwicklungen auf dem Weg dorthin vorhersagen. Wir wollen sie also mitnehmen auf eine Art gedankliche Odyssee in die Zukunft der Verlage.
Werden die Sirenen aus Seattle dabei auch eine Rolle spielen?
Aber ganz sicher, Amazon gründet im Jahr 2021 die Buchplattform Bookship. Der Kunde bekommt, da sein Leseprofil ja ohnehin bekannt ist, individuelle Lektürevorschläge zugesandt. Der Werbeslogan dieses Angebotes lautet: Alle 11 Sekunden erhält ein Leser seine Erfüllung über Bookship. Die Verlage müssen dafür zahlen und sie tun es auch. Ohne in diese Vorschlagsdatenbank aufgenommen zu werden, ist eine Bestsellerplatzierung nämlich nahezu unmöglich. Einige Kunden versuchen allerdings immer noch, Bücher zu bestellen, die nicht den Empfehlungen entsprechen. Sie erhalten dann eine freundliche Benachrichtigung, dass die Inhalte sie möglicherweise überfordern oder dass sie diese Bücher sowieso nicht lesen möchten. Aber gilt das denn auch für Lehrwerke?
Naja, Herr Kollege, da gibt es natürlich ganz ähnliche Entwicklungen. 2026 stellt der Springer Verlag ein neues Lehrbuch vor, das nicht nur den Lesefortschritt, sondern auch den individuellen Lernfortschritt messen kann. Während man liest, werden einem ständig individuelle Wissensfragen gestellt und man darf nur dann weiterlesen, wenn man diese Fragen auch richtig beantwortet hat. Das zeigt allerdings auch, dass manchmal einige der Fachbücher klüger als ihre Autoren waren. Diese Entwicklung bleibt auch den Universitäten nicht verborgen. Sie führen neue Prüfungsformen ein. Wenn Studierende solch eine Fachpublikation durcharbeiten und das erfolgreich tun, dann wird dies bereits als bestandene Prüfung akzeptiert.
Das mag ja für Studierende relevant sein, aber ganz junge Leser müssen anders angesprochen werden. Der Koppenrath Verlag bietet im Frühjahr 2030 einen Spielroboter an, der nach wenigen Monaten in nahezu jedem Kinderzimmer anzutreffen ist. Der kleine Sternenkrieger oder Prinzessin Lilifee müssen allerdings regelmäßig mit Bitcoins gefüttert werden, weil sie sonst ihre Funktion weitgehend einstellen und nur noch weinen. Einige genervte Leser versuchen, die Roboter in den Schrank einzusperren, was mit verwüsteten Wohnräumen endet.
Tja, Herr Kollege, Roboter sind wohl auch das Einzige, was Kinderbuchverlage dann noch gut verkaufen können. Denn gelesen wird in der jungen Zielgruppe dann wohl kaum noch. Bereits im Jahre 2028 findet die Stiftung Lesen heraus, dass für 50% aller Schüler Sätze, die mehr als 7 Wörter haben oder Texte, die mehr als 8 Zeilen lang sind, völlig unverständlich geworden sind. Die Schulbuchverlage reagieren darauf, indem sie Lern-Apps entwickeln, wo die konzentrierten Wissensinhalte genau auf die Seite des Displays des Smartphones passen. Immer ein Thema auf eine Displayseite. Diese Apps heißen zum Beispiel Easy Biologie, MacMatte oder Schulando.
Und das gute alte Börsenblatt, um in unserer Branche zu bleiben, das gibt es natürlich schon längst als App und auch über weitere Kanäle. Im April 2033 jedoch erscheint die erste Ausgabe, die komplett von einer Maschine verfasst ist und auf Facebook publiziert wird. Sie wird 218.000 Mal geteilt, was als großer Erfolg vom Börsenverein gefeiert wird. Leider wird dabei übersehen, dass mittlerweile die meisten Facebook-Aktivitäten vollautomatisch ablaufen. Seriösen Quellen zufolge haben 23 User die Ausgabe tatsächlich gelesen. Einer hat sie kommentiert. Shit.
Ja, Herr Kollege, und Shit sagt dann wahrscheinlich auch der letzte Wissenschaftsverlag, der 2035 seine Pforten schließt. In seinem letzten Interview blickt der scheidende CEO von De Gruyter ratlos in die Kameras. Wir haben doch alle Vorgaben der Consultants zum Konzept Verlag 9.0 konsequent umgesetzt. Wie konnte das passieren? Die Vertreter der Open Access Bewegung hingegen frohlocken. Endlich ist es soweit. Wissenschaftler stellen gratis und ohne den Filter, den lähmenden Filter der Verlage, alles Wissen, das sie erforschen, gratis und für alle frei zugänglich ins Internet. Einige der früheren, nun arbeitslos gewordenen Verlagslektoren finden einen Job bei den nun nötig gewordenen Wahrheitsagenturen, die den Forschern gegen Bezahlung beim Finden und Auswählen und Erkennen nicht gefälschter Fachinformationen behilflich sind. Das Wissenschaftsministerium kommt auf die Idee, dass Professoren in Zukunft bezahlt werden nach der Zahl der Likes, die ihre Aufsätze in Online-Foren bekommen.
Aber auch in anderen Warengruppen werden Algorithmen immer wichtiger. Zum 40. Firmenjubiläum im Jahr 2037 bietet Google seinen Nutzern ein umfassendes und individuelles Versorgungspaket an. Neben Kleidung und Lebensmittelpaketen, die den Kunden unaufgefordert zugeschickt werden, bucht Google ihren Urlaub oder sucht die Lektüre dazu aus. Lediglich die Partnervermittlung wird nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt, da die Vermittelten sich so ähnlich sind, dass sie sich schnell gegenseitig langweilen.
Tja, und die Algorithmen sind natürlich nicht nur auf Leser zugeschnitten, sie sollen schon viel, viel früher wirken. Literaturagenturen arbeiten ab 2041 mit einer Pflichtsoftware, die Manuskripte auf ihre Bestseller-Tauglichkeit hin überprüft. Dies geschieht mittels agiler Algorithmen, die zum Beispiel die Satzlängen und das Vorhandensein angesagter Keywords, die zum Beispiel gerade in Blockbuster-TV-Serien eine Rolle spielen, abprüft. Darüber hinaus prüfen diese Apps aber auch, ob bestimmte Trends und Zielgruppenbedürfnisse und Marketingziele sich in den Manuskripten finden, sodass man also potenzielle Chartstürmer schon von Anfang an todsicher erkennen kann. Aber die Software kann noch viel mehr. Lässt man sie über ein suboptimales Manuskript laufen, dann wird der Text nach Bestseller-Kriterien und den aktuellen Trendanalysen der Trendforscher optimiert. Die Spiegel-Bestsellerliste wird im Jahre 2041 eingestellt, weil sich alle Neuerscheinungen inzwischen gleich gut verkaufen. Ich frage mich nur, was macht der Buchhandel dann ohne Bestsellerlisten?
Lieber Kollege, das werden Sie nicht gerne hören. Die Bezeichnung Buchhandlung für ein Ladenlokal, in dem wir Bücher kaufen können, wird 2044 aus der Duden-Datenbank gestrichen, da seit Jahren nicht mehr in Gebrauch. Gleichwohl gibt es seit kurzer Zeit Angebote von großen Einkaufszentren, die entfernt daran erinnern. In einem speziell gekennzeichneten Bereich werden die Hirnströme vorbeiflanierender Kunden gescannt und diese werden einem von 26 Lektüretypen zugeordnet. Dementsprechend werden ihnen unterhaltende oder informierende Inhalte angeboten. Das anwesende Personal, an das sich die Kunden wenden können, dient allein dem Zweck, den Kunden das Gefühl der Selbstbestimmtheit zu vermitteln. Und wenn ich darüber so nachdenke, lieber Kollege, das ist doch großartig, oder? Alles wird mir fertig passend serviert, kein Stress mehr bei der Auswahl und super bequem.
Aber dabei kann es doch nicht bleiben. Damit werden sich doch denkende Menschen nicht zufrieden geben. Wie sich im Jahre 2049 zeigt, die Vorherbestimmbarkeit aller Mediengattungen, seien es informative oder unterhaltsame, führt zu Widerstand. Es formiert sich eine Gruppe von kritischen, rebellischen Konsumenten, die sich den Namen Fahrenheit 450 geben. Ihr Ziel? Selbstbestimmtes, analoges und unabhängiges Lesen. In der Ruine einer 22 Jahre vorher geschlossenen Berufsschule für Buchhändler im Großraum Frankfurt findet sie eine vergessene Fachbibliothek, die Informationen enthält, wie entsprechend unabhängige Strukturen aufgebaut werden könnten. Das Schlagwort der Stunde lautet Back to Analog. Man möchte nur Angebote machen, auf die kein elektronischer Zugriff mehr möglich ist. Das Gutenberg-Museum in Mainz kann als konspirativer Technikpartner gewonnen werden.
Spaß beiseite. Diese verrückte Bewegung Fahrenheit 450 hatte auch angesichts der Digitalisierung überhaupt keine Chance. Das Rad lässt sich nun mal nicht zurückdrehen. Wer es gewohnt ist, sein Wissen über Videotutorials oder MOOCs zu erwerben und sich über kostenlos gestreamte Podcasts unterhalten zu lassen, der ist doch für Buchverlage endgültig verloren.
Das glaube ich nicht. Gerade weil die Inhaltewelt so unüberschaubar wird, werden Verlage gebraucht, die besondere Inhalte identifizieren, sie klug aufbereiten und dann publizieren und Menschen, die neugierig sind, empfehlen. Diese Auswahl- und Filterfunktionen, die Verlage immer hatten, werden viele Menschen der Kollegen unverändert zu schätzen wissen. Und es ist doch eine Fiktion von Self-Publishing-Päpsten und Verlagsberatern, dass in Zukunft alle Autoren nur noch bei Wattpad ihre Bücher veröffentlichen wollen. Gerade sie brauchen doch wie eh und je professionelle Verlage, die sie entdecken, ermutigen, entwickeln und durch ihren Produktionsservice entlasten. Verlage waren auf der Inhalteseite immer schon Jäger und Sammler. Und auf der Autorenseite natürlich Hebammen und Dienstleister. Und das wird auch so bleiben.
Ach ja, und ihr grandioses Geschäftsmodell besteht dann darin, den sorgsam gebrüteten Autoren ans Licht der Welt zu helfen und einige versprengte Leser in Wald und Flur aufzuspüren?
Naja, wir sprechen dann tendenziell schon über einen Premiummarkt, das ist klar. Aber ich meine, Herr Kollege, wir sollten die Buchkäufer auch nicht unterschätzen. Das werden doch auch in Zukunft nicht alles bequeme Opportunisten sein, die immer alles mundgerecht always and everywhere haben wollen.
Das kann ich so nicht erkennen. Der Mensch ist bequem und sucht sich das Angebot, was am einfachsten und bequemsten zu erreichen ist und das am billigsten ist oder vielleicht sogar kostenlos. Und da finden sich im Internet ja doch unschlagbare Angebote, wie Sie wissen. Technische Anleitungen, Liebesschmonzetten oder Vampirromane, Kochrezepte oder für Menschen mit Tiefgang wie Sie philosophische Reflexionen oder spiritueller Zuspruch. Alles digital und völlig für Umme.
Ach Herr Kollege, hören Sie doch auf. Die ganze Digitalisierung ist doch eine Sackgasse. Je unüberschaubarer das alles wird, umso mehr werden die Verlage als Qualitätsgaranten geschätzt werden. Das kann man doch gut an alten Traditionsmarken wie etwa der Stiftung Warentest oder auch der Tagesschau ablesen. Je komplexer die Welt wird und je schneller sich Wissen und Märkte verändern, umso mehr suchen die Menschen nach sicherem Grund, nach Wegweisern im Inhalte- und Meinungsdschungel. Und da kommen dann wieder die Verlage ins Spiel, die geprüfte Qualität bieten, denen man trauen kann. Anders wäre doch der ungebrochene Erfolg einer Traditionsmarke wie Baedeker zum Beispiel überhaupt nicht zu erklären. Auch der Kunde der Zukunft hat doch natürlich eine Vorstellung von Qualität.
Lieber Kollege, die Digitalisierung ist mit Sicherheit keine Sackgasse. Sie müssen sich doch nur klar machen, damit hat der Nutzer jederzeit Zugriff auf alle informativen, aber auch unterhaltenen Inhalte dieser Welt zu jeder beliebigen Zeit. Möchten Sie wieder Öffnungszeiten einführen? Und was heißt schon geprüfte Qualität? Die Weisheit der Masse wirkt für Qualität.
Die Weisheit der Masse, wenn ich das schon höre, mich schaudert's. Jedenfalls möchte ich die nicht den Algorithmen von Google überlassen. Es geht ja auch gar nicht nur um Wissen. Sie verengen das Thema auf Information. Verlage bieten doch viel, viel mehr als das. Ja, ich zögere nicht, die großen Begriffe Kultur und Geist in den Mund zu nehmen. Aber ich sehe schon, das ist Ihnen natürlich alles wieder viel zu pathetisch. Und nicht zu vergessen, Verlage erstellen nicht nur elektronische Inhalte, sondern auch und vor allem schön gestaltete und gedruckte Bücher. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Verlage werden auch in Zukunft die professionellen Macher von Büchern sein, weil sie nämlich anders als Autoren und Leser über das Know-how dafür verfügen.
Ach ja, und Ihr Tag beginnt damit, dass Sie den Staub von den Büchern in Ihrem Büro schnüffeln, um sich dann erschöpft in den Ohrensessel fallen zu lassen? Das Buch ist doch heute schon ein Anachronismus. Bis es im Regal steht, ist es doch schon veraltet. Aber die Zukunft ist großartig. Großartig, denn im Jahr 2050 werde ich alle Informationen, die ich benötige, an einer multimedial ausgestatteten Wand oder Decke ablesen können. Und wenn ich mich für Unterhaltung interessiere, dann nenne ich ein paar Stichworte und schon erscheint der Text eben da oder eine Bildergeschichte, ein Zeichentrickfilm oder eine holographische Animation.
Aber Herr Kollege, genau das bieten und können Verlage doch schon heute. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen Ordnung reinbringen.
Okay. Ordnung reinbringen hieße für mich, zu schauen, was eigentlich den Kern der Verlagstätigkeit ausmacht.
In erster Linie finden Verlage Inhalte und moderieren sie. Sie sorgen für deren Auswahl, Strukturierung, Verfeinerung, Lesbarkeit.
Ja, genau. Da treffen wir uns an einem guten Punkt. Ich meine, die Diskussion fokussiert sich bisher viel zu stark auf Technologie. Technologie ist zweifellos notwendig für Verlage, aber ohne Inhalt kein Verlag.
Ganz meine Meinung, Herr Kollege. Der Verlag 9.0, in dem jeden Monat eine neue technologische Sau durchs Dorf getrieben wird, der kann es ja wohl nicht sein.
Stimmt, denn Verlage sind Unternehmen der Kreativwirtschaft und indem wir das anerkennen und erkennen, sind wir den eben angesprochenen Kern der Verlagstätigkeit, so meine ich zumindest, schon recht nah.
Aber wenn wir das weiterdenken, heißt das doch, Verlage stehen auch noch im Jahr 2050 für Inhalte, für Ideen, die mich intellektuell und emotional berühren.
Die originell sind
und fordernd,
die neugierig machen
oder auch verstören,
die Orientierung geben
oder bewusst in die Irre führen,
die mich im Innersten treffen
und mich andere Menschen verstehen lassen,
die mir neue Horizonte eröffnen
und mich überraschen.
Und das kann doch nur eines heißen.
Verlage haben eine Zukunft, denn Ideen und Menschen, die neugierig sind, wird es immer geben. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für diese wunderbare Show, hätte ich beinahe gesagt. Für den Entertainment-Faktor habt ihr gesorgt und gezeigt, was Inhalte bewirken können. Gibt es Fragen, Anmerkungen?
Ja, vielen Dank, Niklas Rohrbacher. Also mich würde wirklich interessieren, wie denken Sie denn über die Zukunft der Verlage? Also was sehen Sie denn jetzt gerade, was passiert denn gerade in der Verlagswelt? Und wo sehen Sie denn jetzt, als angenommen, man hat einen kleinen jungen Verlag, der irgendwie 10 Autoren hat und gerade Bücher verkauft, wie verkauft der die denn in 10 Jahren? Und also Ihre tatsächliche Meinung würde mich wirklich auch interessieren.
Ja, unsere Hauser- und Kienzle-Nummer hier heute sollte zunächst mal darauf aufmerksam machen, dass jenseits des Nachdenkens über die technischen Dimensionen, wie verbreite ich Inhalte, mache ich das als E-Book, mache ich das in Datenbanken, gebe ich Texte zum Streamen frei, etc. Das sind alles sehr wichtige Fragen, die im Zuge der Digitalisierung keinen Verlag kalt lassen können, das ist gar keine Frage. Aber darüber wird sehr oft vergessen, dass das, womit Verlage am Ende wirklich handeln, Inhalte sind. Und wenn man dann noch weiterdenkt, handeln sie mit Emotionen, sie handeln mit Unterhaltung, mit Weltflucht, mit Zeitvertreib, mit Identifikationsstiftung, mit Spiritualität. Das ist das, was die Inhalte im Kern ausmacht und das ist das, was die Verlage bieten. Und schauen Sie sich die Bestsellerlisten der letzten Jahre an. Was da erfolgreich war, das waren in der Regel originelle, große, spannende, attraktive Inhalte, die häufig sogar nur als Printbuch erschienen sind und gar nicht technologisch vielfältig verbreitet worden sind. Wir glauben, dass Verlage, die gute Inhalte haben, dass die eine Zukunft haben, so wie auch Unternehmen in vielen anderen Medienmärkten auch.
Also es hätte doch niemand geglaubt, dass hunderttausende Menschen ein Buch lesen, wo über die Kommunikation von Bäumen gesprochen wird, wie die über Wurzeln kommunizieren. Da geht es um einen Inhalt, der offensichtlich einen Nerv getroffen hat und dann auch Zuspruch findet. Und deswegen glauben wir, sind tief davon überzeugt, dass es tatsächlich das Denken vom Inhalt herkommen muss, weil Distribution oder Zugänglichmachung, das können auch andere. Wir haben bewusst bei unseren Beispielen, die natürlich überspitzt waren und provokativ, gar nicht über Inhalte geredet, sondern wir haben über Roboter geredet oder über Zusenden von Literatur. Wir haben immer nur über neue Technologiesprünge geredet oder denkbare Technologiesprünge, aber wir haben nicht darüber geredet, dass ein Unternehmen der Kreativwirtschaft sozusagen gesellschaftliche Strömungen aufnimmt, ein Gefühl dafür entwickelt, was interessant ist. Und ich glaube, es hilft uns auch nicht weiter, oder nur kurzfristig weiter Daten auszuwerten, um genau den gläsernen Kunden zu sehen und dem Kunden genau das zu servieren, was er möchte. Weil das wird uns auf die Dauer endlos langweilen. Davon bin ich überzeugt. Sondern, also ich als Leser, wir als Leser, wir wollen überrascht werden. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, auch was Verlage in sich tragen, nämlich überraschen zu können.
Darf ich das Szenario weitertreiben? Finde ich sehr interessant. Inhalte. Sie haben gesagt, die Verlage besitzen die Inhalte. Tun sie natürlich nicht. Das ist ja das Problem. Sie lizenzieren Inhalte und sie machen Autoren möglich. Also ist es nicht dann konsequent, dass Verlage das Netflix-Modell machen? Das heißt, was hat Netflix gemacht, weil sie keine Inhalte kriegten von den großen Fernsehstudios? Sie haben die Serien selber produziert. Ist der Verlag der Zukunft, also eine RTL wie RTL und alle anderen heute arbeiten, mit angestellten Autoren oder mit Autoren, die nur noch als Dienstleister mit Buyout-Verträgen arbeiten, weil der Verlag diese Inhalte besitzen muss? Er muss sie besitzen, er darf sie nicht lizenzieren. Dann verliert er seine Rolle. Das heißt, das wäre doch eigentlich das konsequente Ende Ihres Szenarios.
Das könnte man so sehen. Aber man kann es auch ganz anders sehen. Der Verleger des Jahres, Herr Dr. Rötzer von Mattes und Seitz, das ist meiner Meinung nach ein Verlag, der ziemlich genau das repräsentiert, was wir meinen, nämlich vom Inhalt her kommen, vom Inhalt überzeugt sein. Und
ja, das ist ja bei Netflix oder bei den großen Fernsehseriensendern, denjenigen, die Fernsehserie produzieren, genau das Gleiche. Die sagen, wir müssen die besten Inhalte haben, damit die Leute uns abonnieren. Der Inhalt ist dort tatsächlich die Handelsware, um in diese Prime-Abos reinzugehen. Und das überlassen die aber jetzt nicht irgendwem, sondern sagen, das müssen wir halt reinholen. Wir müssen die Produzenten sein.
Aber ob der
ist das sehr weit weg von dem, was wir tun? Weil das ist im Prinzip das, was Sie sagen.
Ja, aber das Modell gibt es doch im Bereich Ratgeber, Reiseführer, Wissenschaft schon heute, wo Verlage durchaus den Content selber entwickeln und so profilieren, genau, dass es zu bestimmten Zielgruppen passt. Nun besteht aber der Buchmarkt natürlich aus sehr vielen verschiedenen Warengruppen. Wir haben noch die Belletristik, wir haben die Spiritualität, wir haben die Schulbücher etc. etc. Man würde ja für jede Warengruppe im Grunde eigene Strategien brauchen, weil die Bedürfnisse der Kunden sehr, sehr unterschiedlich sind. Was wir glauben ist, dass Verlage in Zukunft am ehesten eine Chance haben, die das Besondere bieten, die sich auch trauen, in die Nische zu gehen. Nehmen wir einen Verlag wie Schöffling. Wer hätte denn geglaubt, dass tausendseitige, schwergewichtige, literarisch anspruchsvolle Romane, dass die mit Preisen überschüttet werden und ein so großes Publikum finden, weil der Verlag den Mut hat, etwas anderes zu bieten, nicht auf Mainstream setzt und die Leser überraschen und bereichern will. Wir glauben, dass eher sozusagen die Verlage, die ein USP, also ein Alleinstellungsmerkmal inhaltlicher Art haben, dass die eine Chance zum Überleben haben. Eins wird allerdings klar sein, das Publikum, das solche Art Inhalte nachfragt, wird wahrscheinlich in Zukunft kleiner werden.
Ja, bevor wir hier weiter Tennis spielen, gibt es weitere Fragen. Ja, aber bitte mit Mikrofon.
Kennen Sie von Jody Archer et al. Den Bestseller-Code? Wahrscheinlich kennen Sie das Buch. Was halten Sie davon?
Ja, das läuft im Grunde genau auf das heraus, was wir hier versucht haben zu sagen. Ich halte davon gar nichts, weil damit ja im Grunde suggeriert wird, wenn ich texte, auf bestimmte Satzstrukturen und Adjektive und Keywords optimiere, dann kann ich am ehesten davon ausgehen, dass dieses Buch ein Bestseller wird. Ich würde gerne mal sozusagen solche Experimentalbücher, oder es geht ja um Belletristik dabei vor allem, Experimentalromane in den Markt bringen und mal schauen, ob solche Bücher, die dieser Art nach Keywords etc. und Syntax optimiert sind, ob die wirklich ein Publikum finden oder ob sie nicht gerade dadurch, dass sie so gradlinig mainstreamisiert worden sind, völlig langweilig sind. Das ist ja der Versuch im Grunde aus der Popmusik, Instrumente des Generierens von Stars und vor allem von Hits und Schlagerhits sozusagen auf Bücher zu übertragen. Kann ich erfolgreiche Bücher programmieren? Und daran glauben wir ausdrücklich nicht.
Es gab vor Jahren schon mal den Versuch, eine Bestseller-Formel zu entwickeln von einem Kollegen an der Hamburger Uni. Der hat das mit einbezogen, Medienwirksamkeit von Autoren und so weiter. Eine sehr interessante Untersuchung, weil sie eben auch den Fokus darauf lenkt, dass Bestseller eben bei weitem nicht nur vom Buch selbst abhängen, sondern dass bestimmte Rahmenbedingungen noch dazukommen. Nicht nur gesellschaftliches Interesse, sondern wie im Fall von Julia Enders zum Beispiel eine hervorragende Medienpräsenz, auch sicher bereits Bekanntheit in einer bestimmten Gruppe und so weiter. Ich kann das auch nur nochmal sagen. Ich glaube, das suggeriert ja, dass wenn wir das genauso machen, wie die Menschen es haben wollen, dass es dann ein Erfolg wird. Und daran glaube ich nicht. Ich glaube wirklich an die Neugierde und das Überraschen werden wollen.
Aber Überraschungen sind doch eigentlich genau das, was ich als Unternehmer ausschließen möchte und muss, wenn ich mein Unternehmen plane.
Ja, aber da sind wir wieder beim Begriff Kreativwirtschaft. Es ist die Frage, ob bestimmte Parameter aus anderen Branchen, ob die in der Kreativwirtschaft, Medienmarkt und Verlagsmarkt, ob die 1:1 übertragbar sind. Wir vermitteln natürlich auch Zielgruppenorientierung und strategische Produkt- und Programmpolitik an unsere Studierenden. Und trotzdem wird man diese Aspekte in unserer Branche immer in Anführungszeichen weich handhaben müssen.
Vielleicht ist es auch gerade das Risiko, was die Sache spannend macht im Verlag. Mich nämlich hereinzudenken und mir zu überlegen, warum wird dieses Buch wohl ein Erfolg werden? Und mal abgesehen davon, will der Verleger in jedem Fall den wirtschaftlichen Erfolg oder hat er vielleicht noch einen anderen Impetus? Dann würden wir bald keine Gedichtbände mehr auf dem deutschen Buchmarkt haben, wenn es nur noch um wirtschaftlichen Erfolg ginge.
Ich möchte hier nur das Beispiel noch erinnern. Es hat Versuche gegeben, individualisierte Zeitungen zu entwickeln, wo ich einen Account anlege, ein Profil hinterlege und ich dann nur noch die Nachrichten bekomme, die mich wirklich interessieren und die zu mir passen. Und ich bekomme nur noch das, was ich lesen will. Ökonomisch und publizistisch sind diese ganzen Versuche gescheitert, weil sie nämlich genau das nicht bieten, was wir hier diskutieren, nämlich Welterschließung, Horizonterweiterung und Konfrontation mit dem Neuen. Wenn ich nur noch das lese, was ich vorher sozusagen abgerufen habe durch ein Profil, dann kann ich mir das auch schenken, dann wird mir nur noch immer das wieder zurückgegeben, was ich ohnehin schon bin. Und diese Zeitungen hatten keinen Erfolg und das sollten sich Verlage genau angucken, was das für Ihr Geschäft bedeutet.
Ja. Gibt es noch Fragen? Ich bin das Mikrofonkind. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für den Ausflug in die Zukunft und bin sicher, die Zukunft wird schön.
Unbedingt.
Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kleine Umbaupause, aber dann geht es gleich weiter. Wir gucken nicht in die Zukunft, sondern wir gucken über Tellerränder. So, war das ein bisschen
durchgeführt? Ja. Gut, und so war die Dach. Für den Pause war es doch kein Dach. Ja, das ist ein bisschen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.